Wir dürfen Ihnen, meine verehrten Zuhörer, zusichern, dass wir nicht den Mut gehabt hätten, ein solches globales Thema auf unser Programm zu setzen, wenn uns nicht die Autorenschaft oder, darf ich hier sagen, die Dialogbereitschaft zweier so profilierter Autoritäten zu diesem Thema sicher gewesen wäre. Es ist unnötig, Ihnen, verehrte Damen und Herren, erklärende und einführende Worte zu sagen. Wer sich in der zeitgenössischen Philosophie nur etwas auskennt, weiß, dass beide Philosophen der Idee auf ihre Weise zeitlebens verpflichtet waren und weiter sind. Der eine mit seinem gewaltigen Entwurf das Prinzip Hoffnung, der andere durch einen permanenten dialektischen Kritizismus, der hegelianisch ist. Und bei Hegel liegt ja, wie wir wissen, eine der letzten philosophischen Wurzeln jener Denkgestalt, die wir Utopie nennen. Kurz gesagt, nur die Partnerschaft, eine einmalige Konstellation von Kongruenz und Distanz in der deutschen Philosophie von heute, nur sie hat uns den Mut gegeben, dieses Thema überhaupt zu stellen.
Hallo Frerk.
Hallo Fabian.
Schönes Intro. Ich muss mich bedanken bei dem jungen Mann. Das waren sehr schmeichelnde Worte. Fühl mich sehr geehrt.
Ich glaube, so jung ist er auch nicht mehr gewesen damals.
Ja, Junge, ich habe nur auch mal in der Bahn irgendwie so eine wirklich junge Frau gesehen, die in Wut eine ältere Dame irgendwie in irgendeinem Sitzplatzstreit als junge Frau beschimpfte. Hören Sie mal, junge Frau, und die war irgendwie über 80 und die eine 30, das fand ich sehr geil.
In einem Sitzplatzstreit? Also ja. Echt? Ich krieg nie so oft, also ich krieg selten wirklich einen Platzstreit mit.
Das ist der ultimative Fight eigentlich, eine Schwangere gegen eine Alte. Weißt du? Wer kriegt den Vorrang?
War eine behindert oder Ausländerin oder?
Da kann ich mich nicht mehr genau erinnern.
Schade. Das war blendig. Herzlich willkommen zu Wege die Gegenwart der x-ten Sendung. Heute fast live aus dem Campusstudio der Universität Bayreuth.
Quasi live.
Quasi live. Wir sitzen beide hier live.
Wir können uns sehen, wir können uns hören.
Wir können uns fühlen.
Uns ästhetisch wahrnehmen.
Aber nicht ganz live im Internet, dafür live im Internet, also wenn man zeitsouverän hört. Aber live ist eh schon tot, genau wie das Radio, Fernsehen und wie die Zeitung.
Das ist auch irgendwie so dieses Vernetztsein, dieses Ständige, ist auch eine Ideologie irgendwie, also wohin senden zu müssen, weißt du? Ständig irgendwie sich mitteilen zu müssen, nein, wir können das einfach machen, wann wir wollen, wir sind ganz, ganz entspannt.
Wir lassen uns nicht davon, also wir sind im Jetzt, wir sind Weg in die Gegenwart, richtig?
Genau,
so ist das. Das ist auch heute unser großes Thema, Ideologien.
Ja.
Warum?
Haben wir schon letzte Woche gesagt, wir haben angekündigt, wir werden ins Praktikum gehen. Wir werden ein Praktikum in Syrien machen, ein Praktikum beim Dschihad. Und genau das haben wir gemacht. Wir waren 2 Wochen beim Dschihad. Wie hat es dir gefallen?
Ich weiß gar nicht, übrigens, also das ist, was der offizielle Dschihad ist. Also es gibt ja, also ich habe heute noch gelesen, also der IS und Al-Qaida sind ja beides Sunniten, glaube ich. Mhm. Und die graben sich gegenseitig die Rekruten weg. Also es wird langsam, also es wird knapp an Leuten, die rekrutiert werden können.
Also es gibt sozusagen den einen Dschihad und den anderen Dschihad.
Ja. Ja, ich weiß nicht, was der, also es gibt ja den Großen und den Kleinen, also im Islam generell schon. Aber ich weiß jetzt nicht, jetzt auf diesen Dschihad bezogen, diese Art von Dschihad, wer da den Hoheitsanspruch hat. So, ne?
Also wir waren ja bei Al-Qaida. Nachdem wir das Formular ausgefüllt haben, wie hat es dir gefallen?
Es war schön, also es war eigentlich eine schöne Experience. Ich glaube, das bringt mir in meinem Lebenslauf eine Menge. Auch so interkulturelle Erfahrungen, neue Teamstrukturen, sehr niedrige Hierarchien. Aber es war auch, also es war mir ein bisschen zu warm.
Also es genau, auch zu staubig. Irgendwie.
Zu Sand, staubig.
Ich pool heute noch Sand auf irgendwelchen Ritzen, wenn ich dusche.
Ja.
Das ist nicht, und man kann die Frauen alle nicht sehen. Das finde ich auch schade.
Es war, also ich würde es empfehlen als Praktikum. Also ich muss mir leider noch das Praktikumsformular, also die Bescheinigung übersetzen lassen.
Einfach um die Erfahrung zu machen. Ja. Ich würde sagen, es war nicht alles schlecht.
Es war nicht alles schlecht im Dschihad.
Genau, so ist so die Erfahrung.
Aber die Einreise war ein bisschen wieder schwierig, weil unsere Pässe wurden zwischendurch gepfändet von so einem Warlord und dann mussten wir wieder über die europäische Grenze rein und dann waren dann die ganzen Leute in den Booten, die abgesoffen sind, aber weil wir weiß sind, konnten wir dann durch, das ging dann doch.
So, ja, ist schon ein Privileg.
Ist schon ein Privileg. Aber dass man auch zu Wissen nutzen muss.
Ja. Apropos, es war nicht alles schlecht. Weil deswegen sind wir auf das Thema gekommen, ne? Man hat, finde ich, gemerkt, wie diese Ideologie die Leute zusammenhält, ne? Die sind also ein Team, immer. Die haben ein gemeinsames Ziel und
das ist super.
Damit kommen sie auch weit. Also, das ist halt einfach, die sind nicht so vereinzelt und jeder für sich. Nein, die kämpfen zusammen, ja? Alle für einen und einer für alle. Aufgrund einer Ideologie.
Das ist ein Teamgeist, den habe ich noch hier in keinem Meeting, noch in keinem Think Tank
erlebt. Teamfähig, das Wort Teamfähigkeit, das
hat eine ganz neue Bedeutung. Kreativität, wo man überall Bomben verstecken kann, ist unglaublich. Was gibt es noch? Motivation, nee, ich vergesse immer die ganzen Begriffe. Also das ist schon, eine Ideologie ist was Tolles.
Und dann haben wir, ne, wir haben ja auch noch gehört, Marcel Reich-Ranitzky, der über Brecht sagte, jetzt kommen wir ein bisschen in den intellektuellen Bereich, aber ist auch wichtig, der über Brecht sagte, Brecht hat deswegen den Marxismus als Ideologie für seine Kunst gewählt, weil er eine brauchte, um es zu verkaufen. Und das, glaube ich, stimmt. Also, ne, er sagt auch, Schiller hat eine, also du brauchst halt, und mit der Ideologie kannst du halt auch unglaublich gut dich verkaufen. Also gerade auch, wenn man eine Radiosendung macht wie wir, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir eine Ideologie zugrunde legen und die Leute irgendwie begeistern für das,
was wir machen. Das ist auch praktisch, dann kannst du, dann egal was du da schreibst, Leute werden immer das mit der Ideologie versuchen zu interpretieren. Also sie versuchen immer den Marxismus bei Brecht rauszulesen dann.
Genau.
Und dann musst du dich nicht, wenn irgend so ein Absatz nicht so gut gelingt und du hast irgendwie keine gute Idee, dann schreibst du den halt einfach so runter und hoffst einfach drauf, dass die Leute schon den Marxismus da rauslesen. So.
Ja. Genau. Deswegen suchen wir heute, wir machen quasi eine Castingshow, ja? Wir suchen heute die Ideologie, die für uns passt. Wir haben uns ein paar rausgesucht. Es gibt da auf Wikipedia sehr obskure Listen mit auch sehr obskuren Ideologien und wir haben uns jetzt mal ein paar populäre, aber auch eine nicht so populäre rausgesucht und da werden wir dann am Ende zwischen entscheiden.
Von wegen Ideologien, also wir hatten ja letzte Woche auch quasi eine Ideologie als Thema, nämlich die Berlin-Ideologie. Mhm. Also das Streben oder die Abgrenzung von Berlin, finde ich, hat auch ideologische, also in unserer Generation ideologische Ausmaße. Also wenn du, also dieses,
vor allem,
vor allem das Anti-Berlin. Also,
ja. Nee, beides, das sind so aufeinanderprallende Ideologien. Also jetzt natürlich nicht.
Ein dramatischer Konflikt,
ja genau. Beide wollen die Herrschaft und, ja. Ja. Wir schreiben Drama raus.
Oder wir machen ein Gedicht. Genau, und wir hatten, letztes Mal haben wir gesagt, wir wollen was verlosen. Also nicht verlosen, wie heißt das denn? Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben.
Genau.
Für das tolle Hildegard-Knef-Poster, das aus meiner Küche stammt und was weg soll. Und die Aufgabe war, dass man Gedichte einsenden soll über Bayreuth oder die Kleinstadt der Wahl. Und wir haben relativ viele Einsendungen bekommen. Also knapp 20. Und wir haben uns mal die besten zwei jetzt rausgesucht. Wir verraten noch nicht, von wem die sind. Und die lesen wir einfach mal vor. Und dann, wir haben noch nicht drüber diskutiert.
Nee, gar nicht.
Dann werden wir gleich, also welches möchtest du vorlesen vielleicht?
Ich lese mal das.
Gut, dann bitte das erste Gedicht.
Soll ich anfangen? Trägt den Titel Gewaltig und schön. Ach, Bayreuth, du kreisfreie Stadt. Sitz der Regierung im Hügelland, setzt jede andere Stadt schachmatt. Lass dich singen, Bayreuth, gewaltig und schön. Lass dich lieben, Bayreuth, gewaltig und schön. Deine Brauhäuser lassen mich träumen. Du bist alles, was ich brauch, frei mit wenig Ballungsräumen. 1109 ein Dorf, 1231 Son Civitas. Ach, wie schnell ging das, o Bayreuth, du kreisfreie Stadt. Lass dich singen, gewaltig und schön. Lass dich lieben, Bayreuth, gewaltig und schön.
Kunstpause. Okay, und das zweite?
Ja, hau mal raus.
Bayreuth, dein Gesicht hat Sommerrinnen, ist es betitelt. Viele haben Dome, manche liegen in der Zone, andere haben Burgen mit Zinne. Bayreuth, du bist die Stadt mit der Rinne. Versteckt die Rinne sich im Winter, verschluckt sie im Sommer kleine Kinder. Doch ist sie nicht der einzige Shootingstar, auch ist in Bayreuth Volksfest jedes Jahr. Ach Bayreuth, Studenten und Rentner sind dein Klientel, sie kleben an dir wie nasses Mehl. Was würdest du nur ohne sie machen? Sie lassen es hier richtig krachen. Eine Szene hast du keine, jeder ist hier alleine, schaust Berlin so neidisch an, da kommst du niemals ran. Den Shitstorm ziehst du souverän auf dich, du seist das Konservative an sich, manches ist hier sonderlich, Casinos, Meth, ich weiß es nicht. Bayreuth, du hast Sommersprossen, ich pass in dir wie angegossen, Du schwirrende Stadt, du findest einfach statt und funkelst leise wie ersticktes Matt. Bist ein Frühlingskleid im Nebel, bist ein Anker ohne Hebel. Wenn ich dich spüre, merke ich, hier ist der Mensch für sich. Du bist eine nice Stadt am Bean. Du strahlst so sweet wie Charlie Sheen. Deine Buildings haben Swag und steckst die ganzen Hater weg.
Wack, du steckst die Hater weg, was geht?
Ja, schön. Das war ein überraschendes Ende, finde ich.
Ja, man wusste auch nicht, es hatte so am Anfang diesen klaren Fokus auf diese Idee mit der Rinne irgendwie.
Ja.
Und dann glitt es so weg.
Ja. Das wurde sehr frei, aber ich finde, das passt auch ganz gut zu Bayreuth.
Ja. Man merkt den beiden, das muss man gar nicht, man merkt den beiden Gedichten den Unterschied an. Das eine ist eindeutig mit einem Insider-Wissen über Bayreuth entstanden und das andere mit einem Outsider-Wissen über Bayreuth. Also ich meine, einen Wikipedia-Artikel daraus lesen zu können. was ich aber auch, es ist ja auch nicht so leicht, also ein Gedicht über eine Stadt zu schreiben, nur auf Basis so Daten wie, wann war es ein Dorf und wann eine Stadt.
Ne? Ich sag mal, also bei dem wüsste ich jetzt auch nicht, ob es eine Vorlage hat, aber bei Bayreuth dein Gesicht hat Sommerrinnen, ist ja eindeutig die Vorlage erkennbar. Ne? Also bei Berlin dein Gesicht hat Sommersprossen,
Bayreuth
dein Gesicht hat Sommerrinnen.
Ah, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
das ist doch auf dem Plakat drauf.
Ja, mein poetisches Gespür geht da nicht so weit.
Na gut. Ja, wer gewinnt?
Also ich sag mal so, ich finde hier, was ich hier an meinem gut finde, ist sprachlich teilweise, finde ich das sehr schön klanglich. Also, ach Bayreuth, du kreisfreie Stadt, setzt der Regierung im Hügelland, setzt jede andere Stadt schachmatt. Also das setzt jede andere Stadt schachmatt. Das ist ja auch noch ein Reim in der Zeile, ne? Also das finde ich dann klanglich sehr schön gemacht. Ich mag dieses Overstatement. Ja, dieses, auch dieses Wagnerianische, lass dich singen, Bayreuth, dieses gewaltige, schöne, das mag ich. Aber natürlich merkt man dem halt an, dass so ein bisschen der direkte Bezug, das Flair so ein bisschen an manchen Stellen fehlt.
Ja, Flair ist ein gutes Stichwort. dieses Gedicht klingt halt mehr nach Flair. Also es gibt, das ist nicht so poetisch auf jeden Fall, hat aber deutlich mehr Swag. Also,
ja, genau.
Charlie Sheen und Bayreuth in Verbindung zu bringen, das muss man erstmal hinkriegen. Das
ist ehrgeizig, ne?
Natürlich gibt es halt diese krassen Reime wie Klientel und Mehl. Also
das ist so, wo es so ein bisschen
Winter und Kinder.
Ja, wo es so ein bisschen
reimlich
oder ich fress dich.
Ein bisschen weniger hätte vielleicht gut getan. Also ich würde sagen, deines ist der Gewinner.
Meines ist der Gewinner.
Also deines, beziehungsweise die Einsendung.
Die Einsendung, die ich vorgelesen habe, genau. Ja, von mir aus stimme ich dem zu. Also ich finde das echt schwierig zu entscheiden. Aber wenn du ja, doch.
Ja, okay.
Es ist halt kürzer, es ist knackiger und es hat...
Dann ist das der Gewinner unseres großen Hildegard Knef-Plakat-Wettbewerbes. Die Gewinnerin ist Judith S. Und sie möchte das Berlin-Gedicht gerne selbst verziert haben.
Das heißt, wir müssen da jetzt künstlerisch tätig werden.
Okay. Ja, weil bei dem anderen wollte die Person nur eine Handsignatur, aber selbst verziert, da wird uns was einfallen. Herzlichen Glückwunsch, Judith.
Herzlichen Glückwunsch. Wir werden das mit der Post verschicken.
Es wird postalisch, genau.
Postalisch so gesandt.
Die streikt gerade, ne?
Die Post?
Ja, die Post streikt. Aber das kriegen wir
hin. Kriegen wir hin. So ein Gag, ne? Streikt die Post-Dramatik eigentlich auch?
Um die Witze zu bearbeiten, sollten wir erstmal kurz Musik machen,
finde ich. Finde ich auch. Wir starten jetzt mit einem kleinen Lied. Viel Spaß. Kommen wir zur ersten Ideologie. Ne?
Willst du das Fenster mal zumachen?
Ja, draußen ist gerade Musik. Du kannst ja mal was zur ersten Ideologie erzählen. Wir machen gerade Unterlegung. Ja, mach das Fenster zu.
Ja, die erste Ideologie, die wir uns ausgesucht haben, ist natürlich... Boff! Passt, hat auch schwere, große Türen immer an ihren Gebäuden. Ist nämlich der Katholizismus.
Ja, ich meine, dieser religiöse Fundamentalismus da bei Al-Qaida, den fanden wir ja irgendwie etwas schwierig, aber wir dachten, wir geben der Religion nochmal eine Chance.
Auch nicht so gelenkig. Also mit dem Hinknien beim Beten, das komme ich halt echt nicht mit klar.
Ja, gut, das ist im Katholizismus in der strengen
Form. Da muss man auch,
so,
ne?
Da muss man auf so. Aber die sind bequem.
Siehste, also ich als Protestant, ich kenne mich da gar nicht so aus.
Ich bin ja auch Protestant. Aber ich weiß das. Da sind aber auch so Bänke, also die sind so gepolstert. Ja. Da kann man ganz.
Das erste ist der Katholizismus, weil der hat sich halt. Ich sag mal, wir fangen halt mit an, was sich bewährt hat. So, ne?
Das stimmt.
Das haben wir jetzt schon irgendwie. Das
ist uralt.
1500 Jahre so in der Form fast schon irgendwie, oder?
Ja.
Katholizismus?
Keine Ahnung.
Das hat sich irgendwie etabliert. Sonntags ist frei, das funktioniert alles. Aber, also, warum Katholizismus?
Warum man das machen sollte?
Was ist der Benefit? Also,
ich glaube, dass in den Texten, die man so kennt, irgendwie auch in der Bibel oder auch in den Texten, die irgendwie einem vorgelesen werden, dass da unheimlich viel mehr drinsteckt, als man eigentlich denkt. Auch unheimlich viel mehr irgendwie Praktisches für den Alltag, auch viel fortschrittlicheres, als man eigentlich denkt. Ich würde hier gerne eine neue Kategorie einführen, die wir noch nicht hatten. Und zwar, es ist ja ein Fakt, Männer denken immer nur an Sex. Ja? Ja. Doch, ist ein Fakt. Also ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht.
Also ich denke gerade an den Katholizismus.
Ja, das ist doch direkt damit verbunden. Okay. Katholizismus, kleine Kindervögeln,
Sex. Ich verstehe.
So schnell geht das. Wichtige Männer der Welt denken auch immer nur an Sex. Und wichtige Männer haben die wichtigen Texte dieser Welt geschrieben. Und ich habe mir überlegt, wir machen eine Kategorie, die nennt sich ein bisschen schlüpfrig. Und wir nehmen die großen Texte der Weltgeschichte, der Weltliteratur, wichtige Texte und suchen darin den Sex.
Ein bisschen schlüpfrig, ein bisschen ruchlos, ein bisschen unsittlich und gewagt. Ein bisschen zotig, ein bisschen anrüchig, dreckig, liederlich und pikant.
Und zwar habe ich mir herausgesucht die aktuellste Enzyklika des aktuellsten Papstes, nämlich Franziskus, mit dem Titel Evangelii Gaudium, ja, also die Freude des Evangeliums. Und gehalten hat er diese Enzyklika, diese Rede am 24. November 2013. Sie trägt den Untertitel über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute.
Ja, in der Tat.
So. Und man wird ganz schnell merken, dass da ganz was anderes drinsteckt, als man auf den ersten Blick merkt. Ich werde einfach mal den ersten Satz vorlesen. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Also hier wird...
Ne? Ja, ich sehe es, ich sehe es nicht, zum Glück nicht. Aber natürlich, also unter diesen warmen Roben, da, also gerade im Sommer in Italien, da ist es schwitzig und da muss man sich mal ein bisschen Freiheit
verschaffen. Ja, und ich finde das schön, also gerade die Begegnung mit Jesus wird hier auch im Folgenden ganz klar mit etwas Sexuellem aufgeladen. Ich meine, das merkt man noch den Text, also Wörter wie Vereinsamung, das macht dann jemand vorher. Christus kommt immer wieder. Ich mach mal weiter. Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest zu einem Schloss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen. Das ist doch eine Aufführung zum öffentlichen Geschlechtsverkehr.
Ja, vor allen Dingen zum homosexuellen öffentlichen Geschlechtsverkehr, würde ich eigentlich sagen.
Egal in welcher Form und an welchem Ort.
Also nicht, dass da Frauen nicht angesprochen werden, aber also wenn du mal diese Jesus-Darstellung anguckst, das sind ja oft sehr, also...
Schöne Männer.
Also Jesus ist oft ein sehr, wie sagt man das denn? Sehr so leicht feminine, ich kenne vielleicht so einen englischen Ausdruck.
Aber es ist tatsächlich relativ
so boy
breit gefasst. Also es gibt keinen Grund, weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm. Denn niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns spendet. Freudenspender, ich meine, was ist denn das? Wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht. Und wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zumacht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf sein Kommen wartet.
Ich meine, das klingt auch ein bisschen, als wäre Gott der Pimp. Ne?
Ja, und Jesus, Gott ist
und Jesus,
Sexgott.
Und er schickt so Jesus rum, um die Beine, die Arme breit
zu... Aber jetzt kommt es noch drauf. Er ruft nicht nur auf zum öffentlichen Geschlechtsverkehr, sondern noch etwas weiteres wird erlaubt. Mein Sohn, wenn du imstande bist, pflege dich selbst. Versage dir nicht das Glück des heutigen Tages. Damit wird Masturbation also, legalisiert.
Ja. Also prinzipiell ist Hygiene ja wichtig.
Ja, das ist
also einfach
der Papst.
Einfach auch sich mal zu waschen, dann riecht das nicht so am Pissoir. Aber ja.
Es gibt Christen, deren Lebensart wie eine Fastenzeit ohne Ostern erscheint. Doch ich gebe zu, dass man die Freude nicht in allen Lebensabschnitten und Umständen, die manchmal sehr hart sind, in gleicher Weise erlebt. Also er spricht hier allen Leuten Mut zu, die keinen Sex haben. All die Leute da draußen, die...
Er spricht allen Mut zu, die einen Ständer haben, oder?
Das ist, ja, das impliziert sich dann mit dem Hart da dran. Also du hast diese Phase... Ja, du hast die Phase, in der du keinen Sex hast, in der du Enthaltung übst, und die kann manchmal sehr hart sein, diese Phase. Ich meine, das ist ja eindeutig, was er damit
meint. Ja, ja, ja.
Ja. Ich finde.
Gerade wenn man Jeans anhat oder so eine tighte Western-Jeans jetzt im Hochsommer. Ich verstehe.
Eine tighte Western-Jeans, ja.
Obwohl, du sitzt in Badehose.
Ich sitze in Badehose hier. Das, ja, ich habe nach unserem Dschihad-Urlaub bin noch ein bisschen ans Meer gefahren, um mich zu erholen. Bin auch braun geworden.
An die Ost- oder an die Nordsee?
Nee, wieder noch ans Rote Meer bin ich gefahren.
Ans Rote Meer?
Ja.
Auch schön.
Auch schön.
Woran mich diese, also die katholische Kirche, also ich würde sagen, können wir mal irgendwie zurückstellen, Katholizismus ist eine Option, aber die ist jetzt wieder besonders hip und
ja.
Ich weiß auch nicht, ob ich mir von alten Männern irgendwie...
Über mein Sexleben aufklären lassen muss.
Ja, ich, nee.
Eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich mich von wenigen Leuten...
Für Aufklärung habe ich das Internet.
Genau.
So.
Brauche ich keinen Papst für.
Was aber ganz ähnlich ist, und da kommen wir jetzt, also von wegen katholische Kirche, Mainstream, jetzt mal was nicht so Mainstream ist.
Ja.
Das wäre nämlich der Neutribalismus.
Das klingt schön, ne? Was ist das?
Ja, was ist der Neutribalismus? Ich musste ganz selber gucken. Du hast dich damit mehr beschäftigt.
Ich habe es ein bisschen gelesen, ja.
Sehr gut vorbereitet.
Nee, also der Neutribalismus ist eine Ideologie, wonach Menschen dazu bestimmt sind, in einer Stammesgesellschaft zusammenzuleben, die entgegen der modernen Gesellschaft steht, und zwar in einem möglichst archaischen Lebensstil. Also möglichst ursprünglich und archaisch zusammenleben in Stammesgesellschaften. Nicht dieses vereinzelte, vernetzte, globale, sondern kleine Stämme, die irgendwie zusammenleben und möglichst archaischen. Also das Mammut wird noch gejagt. Wir züchten Mammuts neu.
Oh, die werden jetzt ja wieder geklont, ne?
Ja.
Super, dann geht das auch.
Dann geht das auch. Das ist eine Grundvoraussetzung für den Neutribalismus, ist die Klonbarkeit von Mammuts.
Ja. Also meinen die dann wirklich archaisch, wie wir müssen irgendwelche Hütten aus Lehm bauen?
Oder? Ich glaube schon. Also wenn da steht, möglichst archaischer Lebensstil. Ja? Das ist genau das. Wir leben in Höhlen oder Hütten, jagen Mammuts und kämpfen um die Frauen.
Ja, natürlich. Das ist natürlich eigentlich konsequent. Ne? Also quasi... Also wenn man die ganze Ökoschiene weiterdenkt, dann kommst du ja doch...
Dann kommst du dahin. Also Nähe zur Natur.
Aber ich habe ein Problem mit dieser Ursprünglichkeit. Also immer wenn irgendwie irgendwas von Ursprünglichkeit irgendwie steht, dann zieht es mir direkt zusammen. Also das, weißt du, so ein Urzustand, da sind wir doch wieder bei der katholischen Kirche, irgendwie so ein Garten-Eden-Zustand, irgendwie da, wo alles noch in Einklang mit der Natur war.
Ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass... das ein idealer Zustand ist. Ich glaube, das war ein ziemlich schlimmer Zustand. Ich glaube, da war ein Vielfaches an Gewalt im Gegensatz zu heute auf der ganzen Welt vorhanden.
Meinst du,
also allein im Alltag so, das ist meine Frau, nein, das ist meine Frau, ich hau den Kopf ein, dann kann ich die vögeln. Oder das ist mein Mammut, nein, weißt du, das ist ja auch archaik.
Aber gibt es mein und dein in diesen Stamm, in diesen Stämmen?
Ja, noch? Natürlich.
Ja, aber auch im Neutribalismus?
Ach so.
Weißt du, vielleicht ist das ja quasi so eine weitergedachte Sache.
Mhm.
Einfach über Sachen spekulieren, von denen man keine Ahnung hat. Ne?
Aber es klang schön. Es hat keinen Sinn gemacht, aber es klang schön. Ja.
Nee, sowas endet auch nicht gut. Also, was sagen die da? 150 Leute irgendwie, die in so einem Stamm.
Nee,
das wird nichts. Das wird, das ist übrigens auch, würden wir zu einer anderen Ideologie dann noch kommen, die ich glaube, die damit verwandt wäre. Das wäre der Anarchismus.
Mhm.
Also, weil. Also wenn du hast gerade schon mal beschrieben, also wenn man Mammuts und Frauen den ganzen Tag als Problem hat und dann noch eine Hütte bauen muss und sein Feld bestellen und irgendwie seinen Stil,
ein bisschen schlüpfrig.
Wie heißt das denn? Sein Speer steif und
seinen Speer
steif und spitz halten muss, dann ist es halt, dann kommt es halt schnell zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in so einer Stammesgesellschaft. Und dann kommen wir zum Anarchismus.
Ja, okay.
Das wiederholte Wort. Heute Anarchismus. 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 Anarchismus, 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 Anarchismus. Anarchismus, 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 Anarchismus. Das wiederholte Wort.
Wir hatten jetzt schon Katholizismus,
Neutribalismus
und Anarchismus.
Ne? Und Anarchismus.
Also das waren die drei.
Die drei dominierenden Gesellschaftsideologien der letzten 2000 Jahre. Da fällt dir direkt sofort auf, eine fehlt noch. Und das ist eigentlich ganz deutlich. Es fehlt noch der Veganismus. Woran erkennt man einen Veganer? Ja, der erkennt dich und dann kommt er auf dich zu und den Rest der Party erzählt er dir, warum du keinen Käse essen solltest.
Du musst dich rechtfertigen. Aber ja, ich finde, ich stehe dem Ganzen sehr, sehr, sehr gespalten gegenüber. Also so ein veganes Leben stelle ich mir halt übertrieben schwer vor. Also gerade ich, esse halt einfach unglaublich viele Dinge extrem gern. Und das würde mir, glaube ich, echt schwerfallen. Andererseits komme ich ja nicht drum rum zu sagen, wenn ich mit so jemandem diskutiere, also ich würde nie mit so jemandem diskutieren, weil ich sagen würde, im Kern hat er recht.
Ich sag mal, ja, das stimmt. Also der hat schon auf jeden Fall Punkte, aber ich sehe da einfach ganz andere Vorteile. Warum will vielleicht einfach den Veganismus als Ideologie in uns aufnehmen?
Ich finde es auch.
Der hat halt, am Veganismus hängen halt nicht so viele Regeln, also da hängen schon viele Regeln dran, aber die sind relativ klar und eindeutig, aber es gibt halt keine Gottesdienste, es gibt irgendwie keine Gebetsregeln, es gibt keine irgendwie Veranstaltungen, die du besuchen musst. Also du hast halt relativ wenig Beiwerk.
Das liegt bei dir.
Ja, du musst beim Katholizismus und beim Islam, überall, da musst du halt relativ viel machen, irgendwie gut anerkannt zu werden. Und beim Veganismus musst du halt nur dieses vegane Regelwerk befolgen und halt am besten noch missionieren, so oft und viel es geht. Aber das ist halt was, das kannst du halt von dir selber machen.
Also ich finde zum Beispiel auch, dass ich beim Neutribalismus muss ich ja immerhin das Mammut noch jagen, so. Also das Mammut aktiv jagen. Und hier ist es ja sogar was passiv, also ich verzichte ja.
Genau. Oder du gehst halt aktiv zum Bio-Bio und kaufst nur die Sachen, auf denen vegan draufsteht.
Ich jage veganen Käse.
Glutenfrei Käse, genau.
Ja, und zum Beispiel, also was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal, also nur mal so als Vorschlag, wenn wir halt statt es bei uns selber also auszuprobieren, also wir leben jetzt vegan, einfach die Radiosendung vegan zu gestalten. Geil,
ja, wir machen eine vegane Radiosendung. Den ersten deutschen veganen Podcast.
Wir nehmen nur mit veganen Dingen auf. Wir haben nur vegane Dinge dabei. Die Klamotten
und
sind vegan.
Und nur vegane Themen. Also keine,
genau.
keine fleischigen und keine käsigen Themen. Das heißt zum Beispiel, die ganze Geschichte mit dem Katholizismus, die fällt schon mal weg.
Das war sehr fleischig.
Weil die ist zu fleischig. Genau.
Ja, das finde ich gut. Also ich finde, das ist ein ganz gutes Ding eigentlich. Das
Essen ist fertig.
Äh, Jutta, was machst du denn hier? Also heute haben wir eigentlich gar keine Mensa.
Jungs, vorher. Pass mal auf, ich sage euch. Also ich habe das jemand angehört, ne? Was ihr hier redet habt von wegen...
Jutta, komm mal her, komm mal her.
Ja, pass auf. Also ich hab mal angehört, ich hab was dabei. Ich hab mir mal rausgesucht, den Speiseplan der Bayreuther Hauptmensa von heute, Freitag, den 12.06.2015. Jetzt lese ich dir mal kurz vor, was es heute gegeben hat, ja? Es hat heute gegeben an Hauptgerichten. Vegetarische Maultaschen auf Gemüse-Ragout, hausgemachter Schweinebraten unter der Senfkräuterkruste an Thymiansoße, Frau Antjes Knusperfisch mit Curry-Remoulade.
Aber Jutta,
als
wir sind
Beilagen.
Jutta, wir sind jetzt vegan.
Ja, aber pass doch mal auf, ja? Dillkartoffeln, Kloß, Linsensalat mit Paprika, Mediterrane und so weiter. Soll ich dir mal sagen, was übrig bleibt, wenn ich das vegan mache? Eine einzige Sache ist ein Gericht drauf, was vegan ist. Und zwar ist das der Linsensalat mit Paprika. Und ich sage dir ganz ehrlich...
Ja, nee, mal kurz. Also, nee. Jutta, komm, pass mal auf. Also zum Beispiel die Kräuterkruste vom Schweinebraten, die ist auch noch vegan. Und wenn du die Maultaschen nimmst und also weglässt und nur das Gemüseragout, dann ist das auch vegan.
Nee,
also
so mache ich die Sache nicht mehr mit, Jungs. Das könnt ihr vergessen.
Jutta.
Dann komme ich nicht mehr wieder und dann mache ich auch keinen Scheiß mit euch. Lebe ich nicht, weil ich so einmal den Mensa-Speisen
Jutta.
Lande.
Jutta. Fabian, ich weiß ja nicht, ob das so eine... Also,
Veganismus?
Ich glaube, wir sollten das mit dem Veganismus sein lassen.
Einfach nur...
Also Jutta, wir können nicht ohne Jutta.
Frag.
Fabian.
Wir haben ein Problem.
Wir haben wirklich ein Problem.
Es gibt da eine Ideologie, über die wir noch nicht geredet haben.
Und eigentlich muss diese Ideologie vorkommen. Wir können sie eigentlich nicht übergehen.
Das liegt an unserer Eigenschaft als Deutsche.
Unserer Geschichte.
Der Verantwortung, die wir tragen, auch als Nachkommen der Deutschen.
Über diese Ideologie zu reden
ist
und sie nicht einfach in einem Blitz hinwegzufegen, sondern uns zu beschäftigen,
ist unsere Pflichtaufgabe für heute.
Aber es ist ein, wir können es nicht. Wie können wir es? Egal, was wir machen, es wird nicht reichen. Es wird nicht genug sein, um diese Ideologie ausgenügend zu behandeln.
Wir müssten eine eigene Sendung für diese Ideologie machen.
Und selbst das würde nicht reichen.
Es wäre dem Ganzen nicht gerecht.
Es würde nicht reichen.
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 Und wir würden uns nur darüber lustig machen und das geht nicht.
Wir können uns noch nicht darüber lustig machen.
Nein.
Nein, 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 wir können uns nicht lustiger machen.
Wir müssten vielleicht, wir könnten vielleicht einen gewissen Dialekt nachmachen, einen Akzent, einen Sprachduktus, aber das wäre lächerlich.
Das wirkt immer albern.
Das wäre sehr lächerlich.
Das wäre sehr albern.
Ich weiß nicht, was wir machen sollen.
Wir können im Grunde nichts machen. Denn selbst wenn wir einfach drüber hinweggehen, dann würden uns alle vorwerfen, dass wir drüber hinweggegangen sind.
Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir sind verzweifelt.
Wären wir wenigstens Ausländer, dann könnten wir uns lustig machen, könnten irgendwelche Späße machen,
aber
irgendwelche Witze.
Wir sind Deutsche.
Wir können nicht Witze machen darüber. Wir haben doch die Last zu tragen.
Wenn der Führer says, wie ist der Master Race? Wie heil, heil! Right in the Führer's face, not to love the Führer is a great disgrace. So wie heil, heil! Right in the Führer's face. Wenn Herr Goebbels says, we own the world in space. Wie heil, heil! Right in Herr Goebbels' face. Wenn Herr Göring says, he'll never bomb this place.
Ja, in der deutschen Geschichte gibt es noch eine zweite Ideologie, die auch nicht so erfolgreich war auf lange Sicht. Kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile sagen.
Kann man sagen.
Die aber zum Glück gerade so weit weg ist, dass wir nichts mehr davon mitbekommen haben. Also wir können darüber spekulieren und dumme Sachen erzählen, ohne dabei gewesen zu sein. Aber auch noch nicht so lang her ist, dass man im Geschichtsunterricht damit zugequatscht wurde.
Also es ist quasi so eine prädestiniert für diese Sendung.
Es ist eigentlich eine grau, also weißt du, das ist so ein grauer, nebliger Bereich zwischen Geschichte und Gegenwart.
Es schimmert so leicht
rot. Darin befindet sich die DDR. Zwischen Gegenwart, also wir führen die DDR zurück in die Gegenwart, denn wir sind Wege in die Gegenwart. Und deshalb holen wir den Sozialismus, den Kommunismus, den Marxismus nochmal vor. Wir bündeln die zusammen. Das ist auch immer schwierig. Also das ist auch ein bisschen kompliziert.
Ich kann das tatsächlich auch, glaube ich, nicht so wirklich gut auseinanderhalten. Ich würde gerne mal an einem Punkt ansetzen. Und zwar gab es ja den tatsächlich existierenden sozialistischen Staat, der DDR in Deutschland, aber es gab ja, als sich die Weimarer Republik gründete, bevor die Weimarer Republik gegründet wurde, wurde die Republik zweimal ausgerufen, ja, von Philipp Scheidemann.
Voll lustigerweise auch am 9. November. Ne?
Genau, wie vieles andere auch. Genau. Philipp Scheidemann hat die Republik ausgerufen, die Demokratische Republik, und Karl Liebknecht die Sozialistische Republik. Das hat aber nicht funktioniert. So. Und wir haben uns jetzt mal überlegt, was hat Liebknecht falsch gemacht? Also warum, was hat er in seiner Rede, was fehlte da, um wirklich dafür zu sorgen, dass der Sozialismus von da an in Deutschland erfolgreich ist?
Sein erstes Problem, er hatte kein Social Media Team,
ja.
Er hatte keinen Podcast,
ja.
Und er hatte kein Twitter.
Also es war auch sein Anzeigebild bei Facebook war nicht so geil.
Zu ernst.
Zu ernst.
Außerdem guckt er zu weit von der Kamera weg.
nicht wirklich gut, aber, und damit kommen wir wieder etwas weiter in die Zukunft, nämlich zu den späteren sozialistischen Regierungen in Russland. Weißt du, was da Tolles gab? Wirklich Cooles?
Also vor allen Dingen gab es schöne Plakate. Also die hatten echt coole Zeichner. Also ein bisschen seltsamer Stil, aber nee, was?
Es gab auch gute Filme.
Ja.
Und es gab gute Musik. Ich fand, das ist wirklich eine Musik,
die... Ich würde sagen, naja, gut.
Ja,
für schmissig.
Schmissig. Propagandatechnisch gute Musik, die wirklich auch so eine Rede aufheitern kann. Du hast tatsächlich rausgesucht, ne? So ein paar.
Ja, also das wissen die wenigstens. Ich komme aus einer sozialistischen Familie. Also meine Familie ist Generation links. Also die haben mit die SPD mit gegründet. Ich habe auch extreme externe Verwandtschaften zu Liebknecht selber. Und das heißt, wir haben ein riesiges Schallplattenarchiv und habe ich jetzt mal ein paar mitgebracht.
Digitalisiert.
Die hat unser Onkel aus der UdSSR uns mal mitgebracht.
Na, gucken wir mal, hören wir jetzt mal rein.
Rollt euren Marsch, Burschen von Bord.
Das ist sogar auf Deutsch.
Schluss mit dem Zank und Gezauder.
Ja.
Still da, ihr Redner, du hast das Wort.
Was ich immer schön finde, die Message ist nicht so verpackt. Also nicht Wiesen und Wälder irgendwie.
Nee, es ist
keine unnötigen Metaphern. Also man weiß direkt.
Ja. Ich muss sagen,
dass hier gehört zu Adams Zeit, also direkt mit Abgrenzung gegen die Kirche.
Mein Problem war, es kam am Anfang so eine Stelle vor, wo er meinte, still ihr Redner. Also ich glaube, dass das tatsächlich gut ist, aber auch gerade durch den Text. Und weil er
Liebknecht zu unterstützen. Das ist für Liebknecht nicht gut.
Nee, glaube ich nämlich auch.
Karl Liebknecht auf seinem LKW mit seiner Lautsprecheranlage.
Auf dem Balkon stand er.
Nee.
Achso, auf dem LKW.
Wie viel nachsteigen? Auf dem Lastwagen.
Ah,
der, cool. Der war ja nicht da mit im
Reichsdings.
Genau. Und er steht da drauf und dann nimmt er sein Mikro in die Hand. Also musst du dir ein bisschen vorstellen, so wie wenn so ein Rap-Battle irgendwie hier im Mittelhof ist. Weißt, er,
hinten steht Scheidemann, vorne er.
Weißt du, er will gerade anfangen, dann kommt dieses Lied und dann droppt er das Mic und geht von der Bühne.
So. Ja, weil es einfach nicht geht. Ja. Nee, das ist kein gutes Szenario. Gucken wir mal weiter hier.
Was haben wir noch?
Finde ich atmosphärisch gut.
Großer Vorteil, wir können beide kein Russisch.
Ja,
wir verstehen. Das heißt, das könnte alles Mögliche sein. Das heißt, man kann es auch zu allen möglichen Anlässen spielen.
Ja, ist gut. Ich finde es wirklich stark atmosphärisch. Ich stelle mir nur wieder hier... Also, wenn ich zum Beispiel gerade versuche, drüber zu reden, du musst schon leiser pegeln, ne? Also, ich glaube, darüber eine Rede zu halten, ist schwierig.
Geht gar nicht.
Also, man wird halt...
Das muss ja ein Chor sein mit... Also, das muss die Masse ja singen. Also, das kannst halt singen, wenn... Die Republik ausgerufen ist.
Genau, danach.
Das
ist das Lied für danach.
Aber ich glaube, die konnten auch nicht alle Russisch.
Ja.
Also das ist auch eigentlich schwer.
Auch nicht gut, das stimmt. Deutsche. Wir gucken mal, ich habe noch eins hier. Ich glaube, das ist ohne Text sogar. Ist doch stark.
Oh ja, das ist gut.
Also, pass auf. Liebknecht steht auf seinem Lastwagen und hält eine Rede. Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden erzwungen. Der Friede ist in diesem Augenblick geschlossen. Das Alte ist nicht mehr. Die Herrschaft der Hohenzollern, die in diesem Schloss jahrhundertelang gewohnt haben, ist vorüber. In dieser Stunde proklamieren wir die freie sozialistische Republik Deutschland.
Hip, hip, hurra!
Wir grüßen unsere russischen Brüder, die vor 4 Tagen schmählich davongejagt worden sind. Durch dieses Tor wird die neue sozialistische Freiheit der Arbeiter und Soldaten einziehen. Wir wollen an der Stelle, wo die Kaiserstandarte wehte, die rote Fahne der Freien Republik Deutschland hissen.
Die Menge tobt, alle sind außer sich.
Die Massen springen auf, ergreifen Hammer, ergreifen die Sichel, ergreifen die Fackel
aber und gehen auf. Da, von hinten, kommen Regierungstruppen heran in weißen Uniformen, mit hochgezogenen Stiefeln, das Bajonett in der Hand und marschieren langsam, aber sicher auf die Massen zu.
Aber die Menge steht auf, die Fahnen wehen, die roten Banner werden gehisst und sie schreiten voran. Nur nicht in die Richtung der Soldaten, weil da sind die Soldaten, aber in die andere Richtung, zum Ufer, um die Fabriken zu befreien, um die Produktionsmittel an sich zu reißen und dann wieder zurückzugehen zu den Soldaten.
Hinten ruft Liebknecht verzweifelt in sein Mikrofon, weil die Leute ihn nicht mehr verstehen. Parteigenossen, der Tag der Freiheit ist angebrochen. Nie wieder wird ein Hohenzoller diesen Platz betreten. Vor 70 Jahren stand hier am selben Ort.
Aber die Menge hört ihm nicht mehr zu. Die Menge ist wild, die Menge tobt. Die Menge möchte Sozialismus, und zwar jetzt. Sie greift sich zu den Tomaten, denn Tomaten sind rot. Und sie zerquetscht die Tomaten über sich und reibt die Gesichter ein. Denn auch sie sind jetzt Teil der roten Masse. Und die Kinder kommen aus den Häusern geschossen mit Blumenkörben in der Hand. Sie werfen die Blumen und sich auf die feiernde Masse. Aber immer noch wegrennen vor den Soldaten, weil die Soldaten sind noch... Die haben Waffen, aber die Menge tobt und begibt sich auf zum großen Platz vor dem Palast.
Es ist Tag, der erste Tag des sozialistischen Staates in Deutschland bricht an.
Ja, Hip, Hip, Hurra! Die Menge jubelt, jubelt, jubelt und der Himmel bricht auf. Die Sonne kommt hervor und sie scheint rot, rot, denn dies ist die Farbe des Blutes der arbeitenden Proletarier. Dies ist die Farbe Sozialismus, der kommt, um Deutschland zu befreien. Und das Blut tränkt auf die Uniformen der Soldaten.
Im Hintergrund macht sich ein Kinderchor breit. Es sind Arbeiterkinder, die dort stehen und bereit sind zum Gesang.
Sie haben gestärkte Hemden, das letzte Hemd, was sie hatten, das einzige Hemd, was sie hatten, ist ausgenagelt. Und sie erheben ihre Kehlen. Sie blicken auf zum Himmel. Stellen sich zwischen die Menge und die Soldaten und sie beginnen zu singen. Sie arbeiten in Fabriken, deshalb haben sie ja tiefe Stimmen. Und Rauch ganz tief.
So brach der Sozialismus an.
Ja.
Aber nur bis 16 Uhr, dann gab's Tee und alle sind nach Hause gegangen. Denn es war Samstag und Samstag hat Erna immer Kuchen gebacken.
Und alle haben sich ein bisschen wieder eingekriegt und nochmal drüber nachgedacht, was eigentlich gerade so abgeht. Wir müssen ein bisschen lauter machen. Wir haben gerade eben so geschrien, wir müssen wieder hochpegeln. Ja.
Das war der Sozialismus. Also man merkt, der zieht. Also
der zieht,
man
ne?
Man kommt direkt rein.
Man
hat
Lust mitzumachen.
Man ist sofort dabei, aber ich habe ein bisschen Probleme mit dem Pathos.
Leichter Pathos drin, kann man sagen.
Und dann Blut und, also ich bin auch nicht so der Arbeiter, ehrlich gesagt. Also, ich sehe mich nicht ganz in der Rolle des Arbeiters. Ich glaube, ich bin eher der Bourgeois. Also ich möchte, glaube ich, eher die Produktionsmittel besitzen für alle. Also,
du aber könntest der intellektuelle Vorreiter sein. Also, dass du gar nicht arbeiten musst, aber immer so schön reden kannst.
Die braucht man auch.
Die, ne? Braucht man auch.
Brauche ich aber noch einen Bart, einen angemessenen.
Naja. Den kann man sich ja zulegen.
Also ich sehe dann vielversprechenden Kandidaten.
Im Kommunismus auf jeden Fall.
Im Kommunismus. Im Kommunismus war halt nicht alles schlecht.
Es war nicht alles schlecht, nee.
Zumindest die Musik war schmissig. Gut, dann haben wir jetzt, also wir hatten jetzt den Veganismus, den Katholizismus, wir hatten den Islamismus, wir hatten den Anarchismus, wir hatten eigentlich den Neutribalismus, wir hatten im Grunde alle wichtigen Sachen dabei.
Und halt den, hast du Kommunismus schon gesagt?
Ich habe Kommunismus...
Hast du schon gesagt?
Ja, ja.
Und, zu guter Letzt.
Und das eine da.
Ja,
wir hatten eigentlich alles. Veganismus haben wir ja quasi schon gestrichen.
Der ist raus, Jutta, der geht raus.
Da bleiben noch, also, was kommt in die Endrunde? Also,
Kommunismus ist... safe drin.
Kommunismus ist safe.
Safe.
Hat einfach einen guten Walk gehabt. Die Tasche war gut.
Ja.
Ist gerade gelaufen, ist nicht gestolpert, was vom Catwalk sehr wichtig ist.
Ja, also Katholizismus würde ich auch rausschmeißen.
Ja, gut, Katholizismus
finde ich, nicht gut. Neutribalismus ist eine interessante Idee.
Vor allen Dingen, das ist halt noch nicht so durch, ne?
Ja, genau. Es ist noch nicht so. Also der Kommunismus ist durch, aber er zieht halt noch. Der zieht noch. Aber Neutribalismus ist so ein bisschen neu.
Erstens das und man hat halt einfach diesen,
Ich fand das schon cool, bevor du es cool fandest.
Ja, genau. Ne?
Und das ist glaube ich, sehr wichtig.
Okay, also wollen wir mal sagen, die anderen schmeißen wir raus,
okay,
und machen ein großes Finale. Zwischen Neutribalismus und Kommunismus.
Aber das machen wir nach der Werbung, würde ich sagen.
Nach der Werbung.
Nur ein Spot und ein Lied. Und dann kommen wir wieder. Ich glaube, wir werden eine gute Entscheidung treffen.
Bis später.
One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for...
Schaltwerk.org, Produktionsbüro, Wege in die Gegenwart, Röhrig am Apparat. Was kann ich für Sie tun?
Im Studio ist eine Bombe.
Aha, also nach den mir vorliegenden Informationen läuft da gerade die Sendung.
Ich habe im Studio eine Bombe versteckt.
Also wenn Sie ins Studio möchten, müssten Sie natürlich warten, bis die Sendung vorbei ist. Ich bin allerdings auch gar nicht befugt, das hier jetzt zu entscheiden. Für Raumbuchung und Studiomanagement ist das Büro von Herrn Sitter zuständig. Ich verbinde Sie mal. Wegen die Gegenwart, Büro Sitter, Röhrig am Apparat. Ja.
Und die wird gleich hochgehen.
Ja.
Explodieren.
Mhm. Beziehen Sie sich damit auf die gerade laufende Sendung?
Ja.
Haben Sie sich denn schon an unser Social Media Team gewandt? Die kümmern sich um die Live-Kritik und direkte Rückmeldungen zur Sendung. Ich stell sie mal durch. Hier rühre ich nochmal. Ich erreiche da gerade niemanden. Sie können es natürlich bei Twitter probieren. Oder wir tun einfach so, als wäre die Sendung schon vorbei.
Das ist sie auch bald.
Genau. Weil dann stelle ich sie einfach mal durch ins Büro von Herrn Schmidtlein. Da sammeln wir nämlich die Anregungen und Nachbesprechungen zu bereits gelaufenen Sendungen. Das ist vielleicht am einfachsten. Ich verbinde sie mal.
Aber...
Röhrig?
Moment, mit Ihnen habe ich doch vorhin schon geredet.
Ja, Entschuldigung, das Büro ist im dritten Stock, da brauche ich immer etwas länger.
Und was ist jetzt mit der Bombe?
Welche Bombe?
Die im Studio.
Im Studio ist eine Bombe?
Yeah.
meine Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, aufgrund technischer Schwierigkeiten muss die Sendung an dieser Stelle leider abgebrochen werden. Hören Sie nun anstelle eine Aufnahme unseres beliebten Radioquizzes von vergangener Woche. Davor ein kurzer Werbeclip.
Foto. Kein Wunder, dass Meisterfotos ein solches Echo haben.
Ja, die Farbbilder mit dem roten M überzeugen immer mehr Fotofreunde.
Das machen die Qualitätsgarantie, die runden Ecken,
das Herstellungsdatum
und das Selbstklebeetikett.
Fix und fertig fürs Album.
Dazu noch das 9er Format.
Unsere Urlaubsfotos müssen unbedingt wieder Meisterfotos werden.
Immer auf das rote M bei Fotohändlern und Drogisten achten. Verlangen Sie Meisterfotos, denn bessere Bilder gibt es nicht, Frag mich was. Das Telefonquiz von Südwest International.
In der kleinen Einleitungsmelodie haben Sie es erkannt, meine Damen und Herren, wieder Zeit für unser Telefonquiz Frag mich was bei Südwest International hier im ersten Programm des Südwestfunks aus Baden-Baden. Die Verbindung steht bereits schon, sie geht heute nach Reutlingen, sie hat Glück gehabt. Die Frau Rita Stürzel. Hallo, Frau Stürzel.
Ja, Stürzel.
Sie sind dran. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Kassi.
Ich hoffe, Sie sind ganz ruhig, ganz ausgeglichen. Es kann überhaupt nichts passieren, es kann nichts schiefgehen. Sie kennen unser Spiel, nicht?
Ja.
Sie haben schon einige Male geschrieben, wie ich festgestellt habe, aber heute haben wir Sie gezogen.
Das ist schön.
Und Sie wissen, 10 Sekunden haben Sie Zeit. Innerhalb dieser 10 Sekunden schreien Sie irgendwann mal Stopp und dann wollen wir mal gucken, was für eine Frage wir für Sie ziehen dürfen.
Jawohl. Gell?
Alles klar, dann sage ich doch mal Achtung, fertig, los.
Stopp.
Das war das große Stopp von Frau Stürzel aus Reutlingen. Und sie hat die Nummer, Achtung, der Computer kommt.
4.
Die Nummer 4, Frau Stürzel. Ich suche jetzt mal den Umschlag Nummer 4 heraus. Sie habe ich ihn schon. Frau Stürzel, Sie wissen es, 15 Sekunden haben Sie Zeit, um diese Frage zu beantworten. Zumindest sollten Sie innerhalb dieser 15 Sekunden mit der Beantwortung der Frage beginnen, denn ich könnte mir vorstellen, Sie brauchen jetzt ein bisschen länger dazu. Und waren Sie gut im Rechnen in der Schule? Reden wir nicht drüber, nicht? Es könnte ja sein, dass eventuell Kinder zuhören. Ja. Also, Frau Stürzel, es geht los. Ein Mann ist unterwegs nach Buxtehude. Klar?
Ja.
Da begegnen ihm 9 Frauen. Jede dieser 9 Frauen hat 9 Katzen dabei und jede dieser 9 Katzen hat 9 Junge. Ich darf es Ihnen nochmal vorlesen. Ein bisschen kompliziert, gell?
Ja.
Ein Mann ist unterwegs nach Buxtehude. Da begegnen ihm 9 Frauen. Jede dieser 9 Frauen hat 9 Katzen dabei, also im Sack drin. Und jede dieser 9 Katzen hat nochmals 9 Junge. Und jetzt kommt die Frage. Ist alles klar?
Ja.
Haben Sie mitbekommen?
Ja, ja, ja.
Und jetzt, Frau Stürzel, kommt die Frage. Wie viele Lebewesen sind unterwegs nach Buxtehude? Wie viele Lebewesen sind unterwegs nach Buxtehude? Achtung, die Zeit läuft.
Ja. 9 Frauen,
9 Katzen, 9 Junge.
Ja, ich würde sagen, der Mann ist alleine.
Können wir schon abstoppen? Frau Stürzel, Sie sind ganz schön auf Zack. Ich darf Ihnen ein Kompliment machen. Es war natürlich eine Fangfrage, das ist ganz klar. Denn es ist wirklich nur ein Lebewesen nach Buxtehude unterwegs. Denn die Frauen begegnen ihm nicht?
Eben.
Die sind weg, die kommen aus Buxtehude. Mhm. Und das haben Sie sehr schnell erkannt. Frau Stürzel, herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke, Kasimir.
Eine LP schicken wir Ihnen zu, die haben Sie gewonnen.
Oh.
Prima, freuen Sie sich schön, drauf, nicht? Ja, ja. Haben Sie schon einen Plattenspieler zu Hause?
Ja, ja.
Aber den vormittags nicht laufen lassen, sondern Südwest International immer.
Ja,
klar?
Natürlich.
Schönen Dank fürs Mitmachen. Ihren Musikwunsch erfüllen wir. Sie wünschen sich Udo Jürgens ja, mit Udo. Ich weiß, was ich will. Nochmals herzlichen Dank nach Reutlingen.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich, Kasimir. Wiederhören.
Wiederhören.